ich mache mal jetzt ein doofes Beispiel, diese Jeff Bezos oder Bill Gates, die arbeiten nicht mit Menschen, die arbeiten mit Chips und Zahlen und was weiß ich mit was. Denen ist es egal, bin ich jetzt den ganzen Tag eingespult im Bett oder nicht. Und wenn ich als Geschäftsführer eines Pflegedienstes dastehe, dann muss ich auch diese Empathie haben und zeigen und sagen, okay, Leute, wir pflegen jetzt Herrn so und so auf die bestmögliche Art und Weise, die wir kennen, das Gelernte anwenden. Wir nehmen uns auch Zeit für ihn. Ich darf nicht nur der Geschäftsführer sein. Also ich muss da, es ist eine schwere Aufgabe, wirklich. Man muss, wie du selbst gesagt hast, man muss bestimmte Charakterzüge haben, um diese Aufgabe auf sich zu nehmen.
Pflege faktisch, der Pflegepodcast. Powered by MediFox Dahn. Ja, jetzt oder nie. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, wann der richtige Zeitpunkt ist, um sich selbstständig zu machen und um beispielsweise einen ambulanten Pflegedienst zu gründen? Gibt es denn überhaupt den richtigen Zeitpunkt und die richtige Zeit? Und ich habe mich gefragt, was es denn eigentlich braucht, um überhaupt diese Entscheidung treffen zu können. Und deswegen spreche ich in den nächsten beiden Folgen mit Djura Jelovac. Er ist nicht nur bekannt durch seinen YouTube-Kanal, dem Pflegekanal, sondern auch Geschäftsführer eines ambulanten Pflegedienstes. Und er hat sich gerade erst selbstständig gemacht. Und wie er für sich diese Entscheidung getroffen hat und wie er den Weg in die Selbstständigkeit, ja, gegangen ist und wie das funktioniert, das erfahrt ihr jetzt in dieser Folge im Podcast. Also einfach dranbleiben und weiterhören. Ja, hallo Djura, herzlich willkommen hier bei mir bei Pflegefaktisch im Podcast. Und Djura, du bist selbst Fachkraft und Geschäftsführer eines eigenen ambulanten Pflegedienstes. Und ich betone das extra, das eigene ambulante Pflegedienst, weil wir sprechen nämlich heute über ein ziemlich spannendes Thema, vielleicht auch gerade in der Zeit ein sehr spannendes Thema, nämlich die Gründung oder die Entscheidung eines eigenen Pflegedienstes oder die Gründung eines eigenen Pflegedienstes. Und bevor wir dann einmal ganz fachlich einsteigen, einmal zu dir, damit wir dich auch besser kennenlernen. Du bist auch ein sehr, sehr bekannter YouTuber und mit deinem Pflegekanal wirklich total berühmt mit mehr als 90.000 Abonnenten und auch schon seit 2015, also einer von den ersten Pflegekanälen, die auf YouTube auch gestartet sind. Djura, wie bist du eigentlich aus der Pflege auf die Idee gekommen, diesen Pflegekanal zu gründen und zu betreiben?
Also allererstes, ich grüße dich auch und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass du mich ausgewählt hast für deinen Podcast und es freut mich auch sehr, dabei zu sein. Es ist mir immer eine große Ehre, wenn ich so als wie eine Celebrity angesprochen werde. Das ist ja, ich
bist du ja auch.
Es ist für mich so, oh, ich schäme mich wirklich. Ich bin es nicht gewohnt. Ich bin einfach nur Djura, fertig, aus. Und ich möchte auch nicht, dass diese ganze Geschichte mit YouTube mir irgendwie in den Kopf steigt, um Gottes Willen. Aber Dankeschön. Die Idee zum Pflegekanal, das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich bin nach 20-jähriger Abwesenheit das erste Mal 2013 nach Deutschland gekommen und habe dann die Pflegeausbildung angefangen. Das heißt, ich war damals in Offenbach stationiert und habe dort die einjährige Ausbildung gemacht. Und wenn du in einem Alter über 40 nochmal in die Schule gehst, dann stellst du dir die Frage, verdammt, wie behalte ich diese Stoffe in meinem Kopf? Das ist ja, boah, das ist so viel. Und nach 20 Jahren Abwesenheit von der Sprache merkst du, wie dünn dein Wortschatz geworden ist. Also wirklich, du hast das Akzent, du hast den Dialekt, wie du selbst sagst, einen schönen hessischen Dialekt. Ja. Aber dein Wortschatz, der ist wirklich klein geworden. Und dann kommen so Fachbegriffe, mit denen du früher nie zu tun hattest. Ich bin gelernter Elektriker ursprünglich. Mhm. Die Ausbildung habe ich in Serbien gemacht. Ursprünglich komme ich aus Serbien. Und ich habe jahrelang beim Fernsehen gearbeitet, bevor ich in die Pflege eingestiegen bin. Ich bin ganz zufällig über meine Großeltern in die Pflege eingestiegen, habe ich dort gefunden. Und da in Serbien es so etwas nicht gibt, habe ich gesagt, okay, was sind meine Alternativen? Da bin ich nach Deutschland gekommen, wieder zurück nach, wie gesagt, 20 Jahren Abwesenheit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie behältst du diesen ganzen Stoff von Tag 1 Schule bis zur Endprüfung in deinem Kopf? Da habe ich gedacht, okay, okay, wie kann ich das verknüpfen? Die einzige Idee war halt, entweder ich mache mir Aufnahmen, mhm. Audioaufnahmen, die ich mir dann abspielen kann. Das habe ich auch gemacht während der Einjährigen. Und dann habe ich gesehen, da ist eine riesengroße Lücke in diesem Ausbildungswesen zwischen Praxis, Schule, wer lernt denn mit den Auszubildenden, wer unterstützt die in dieser ganzen Geschichte? Und da habe ich gedacht, okay, wie könnte man diese Lücke füllen? Wie kann ich meinen Kollegen, Mitschülern und so weiter helfen? Weil ich wurde immer irgendwie angesprochen, hey, kannst du uns mal das hier helfen? Kannst du uns mal das hier helfen? Und da habe ich gedacht, okay, ich baue mal ein Konzept auf mit dem Wissen, das ich habe. Also das alles, was ich schon vom Fernsehen hatte und das, was ich sehe, wo da Bedarf ist, das füge ich zusammen und dann kann ich selbst davon profitieren, weil ich habe meine Wiederholungsvideos, die ich selbst erstelle und ich biete es auch anderen an. Leider war die Einjährige wirklich zu kurz. Das ist tatsächlich, die ist so schnell vorbeigegangen, ich konnte das Konzept nicht mal umsetzen. Mhm. Und als ich dann die Dreijährige angefangen habe, dann habe ich auch, das war 2015, auch angefangen, aktiv den Pflegekanal aufzubauen. Inspiriert natürlich von anderen YouTubern, die so eine Note Entertainment dabei hatten, wollte ich auch in diese Richtung gehen, bis ich dann irgendwann mal die Form, die jetzige Form vom Pflegekanal gefunden habe, wo halt ein bisschen was aus meinem Leben als Pflegekraft gezeigt wird und dieses Wissen, das ich gerne teile und gerne weiterleite, um Leuten einfach den anderen zu helfen. Mhm. Und so ist es halt ins Rollen gekommen.
Ja, total spannende Geschichte und du hast ja auch super viel Fachwissen und deswegen auch nochmal die Betonung oder das zum Anfang zurück, die Betonung auch eines ambulanten Pflegedienstes, also nicht nur dein, du hast ja auch für dich das Fachwissen im Endeffekt genutzt und hast dich ja auch selbstständig gemacht und bist jetzt auch Inhaber eines eigenen ambulanten Pflegedienstes und vielleicht da einmal ja zu den Anfängen zurück, was war eigentlich für dich der springende Punkt, die Entscheidung zu treffen, dich selbstständig zu machen mit einem ambulanten Pflegedienst?
Von der einen Seite muss ich direkt sagen, ich war auch in Serbien selbstständig. Ich hatte dort ein kleines Studio, ich habe eine Videoproduktion gehabt, eine Sendung, die über Hightech war. Also meine Aufgabe war es einfach, Reviews zu schreiben über Videospiele, Handys. Damals war es noch Handy, es war kein Smartphone. Das war noch unbekannt. Computer und so weiter. Und also die Selbstständigkeit war mir nicht fremd. Und mein erster Außeneinsatz in der einjährigen Ausbildung war in der ambulanten Pflege. Und da habe ich gesagt, wow, das ist mein Ding. Weil die Ausbildung habe ich in der stationären Pflege gemacht, was total nicht mein Ding war. Und dann habe ich die ambulanten Pflege kennengelernt. Das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Habe ich gesagt, das passt perfekt zu mir. Ich habe den Rhythmus, den ich haben möchte. Ich habe dieses selbstbestimmende und selbstständige Arbeiten in der ganzen Geschichte. Ich kann mich wirklich bei den Leuten so zeigen und geben, wie ich bin. Nicht wie in der stationären Einrichtung. Du rennst von Zimmer zu Zimmer, von Klingel zu Klingel. Du fängst bei einem an, sagst, machen Sie mal hier weiter. Ich renne mal kurz zu dem anderen. Dann kommst du wieder zu dem und weißt gar nicht, wo du bist. In den meisten Fällen als Pflegehelfer ist es so. Da habe ich gesagt, nee, das will ich nicht. Ich will mir Zeit nehmen für den Patienten. Ich will mir die Struktur selbst aufbauen. Wenn die Kasse sagt, du hast jetzt 3 Minuten für Strümpfe, ich mache mir daraus 6 Minuten, weil ich bin vor Ort, ich kann selbst bestimmen. Und dieses Gefühl für diese Selbstbestimmung und einfach neue Sachen zu implementieren, die ich im Kopf habe, das hat mich alles dazu geführt, zu der Entscheidung direkt in der Dreijährigen, gleich am Anfang habe ich mir gesagt, wenn ich fertig bin, ich will in die Richtung Selbstständigkeit gehen. Ich habe nie gesagt, ich werde irgendwie irgendwo arbeiten. Von daher war meine Entscheidung von Anfang an.
Also du bist ja auch sehr klar, oder so erlebe ich dich, also zumindest auch klar in deinen Entscheidungen. Du wusstest es eigentlich von Anfang an, wenn du gerade sagst, du hast es schon in der Ausbildung entschieden, im Einsatz, dass das genau dein Ding ist. Jetzt gibt es ja viele, die so vielleicht sich noch nicht entscheiden können oder sich vielleicht Gedanken gerade machen, wie sie einen ambulanten Pflegedienst gründen, wenn du sagst, Selbstbestimmtheit oder das ist genau dein Ding. Aber wer ist denn eigentlich geeignet für eine Selbstständigkeit? Weil, also so, ich glaube, das ist erstmal schön, so alles zu hören und zu sehen und so, ja, ich möchte gerne selbstständig arbeiten, aber welche Persönlichkeiten brauche ich denn oder welche Persönlichkeit muss ich denn sein, die bewusste Entscheidung zu treffen, das ist jetzt auch mein Ding. Also einige gibt es bestimmt, die es vielleicht von vornherein wissen und andere sind vielleicht noch so ein bisschen indifferent. Also wer ist geeignet für eine Selbstständigkeit in der Pflege?
Bei der Antwort habe ich jetzt direkt meinen Sohn im Hinterkopf. Mein Sohn, der ist 18 und wir haben ständig diese Diskussion, wie man zu einem bestimmten, egal jetzt, ob es im Sport ist, im Beruf oder in der kleinsten Sache, die du betreibst, wie man einen bestimmten Erfolg erreicht. Mhm. Das heißt, du musst fachlich sein in diesem Gebiet, in dem du dich bewegst, egal welches Gebiet, auf YouTube muss man fachlich sein heutzutage. Mhm. Dann, du musst wirklich jemand sein, der Ausdauer hat, der ein klares Ziel hat und der einfach, der sagt immer, du bist so ein Klugscheißer, sagt er immer zu mir. Aber es ist leider so. Also du musst fachlich sein, du musst kompetent sein, du musst ein klares Ziel haben, eine Vision, was du erreichen möchtest. Du musst die Ausdauer haben, weil es wird nicht von Anfang an leicht sein, bis du da irgendwo bist, wo du hin möchtest. Und du musst einen Geschäftssinn haben. Mhm. Wenn du keinen Geschäftssinn hast, dann musst du da investieren, um zu gucken, wie kriege ich da den Input, den ich brauche, damit ich halt nicht in den ersten 6 Monaten pleite gehe oder sonst was. Das war auch für mich eine große Herausforderung und eine große Angst. Ich meine, ich bin keine 20 mehr. Das ist nicht easy in einem hohen Alter nochmal. Hohen Alter, die Hörer sehen es jetzt nicht. Ich habe Quote, Anführungsstriche, ja, in einem hohen Alter. Wir leben leider in einer Gesellschaft, wo ein bestimmtes Alter ein hohes Alter ist und dann sind die Chancen immer kleiner. Und dann hat man ja schon Ängste. Soll ich mich jetzt nochmal für sowas entscheiden?
Also sagst du, sind schon die Punkte, ich brauche eine klare Vision bzw. ein klares Ziel. Ich muss Ausdauer haben, ich muss mich aber auch in dem Metier auskennen, also vielleicht nicht ganz so blauäugig in die Situation reingehen. Wir sind ja quasi in der Entscheidungsfindung eines ambulanten Pflegedienstes. Wir sprechen in einer zweiten Folge, dürfen wir schon mal anteasern, auch nochmal dazu, was es denn dann ja braucht, wenn ich gegründet habe oder bei der Gründung. Also, aber nochmal damit zurück. Also das heißt, ich brauche schon eine gute Entscheidungsgrundlage, vielleicht auch eine Pro- und Kontraliste, um die Entscheidung zu treffen, mich jetzt selbstständig zu machen.
Genau. Genau, das, ich würde da noch dazu sagen, man muss wirklich bereit sein, sich zu opfern. Mhm. Also das ist sehr, sehr wichtig. Und was noch sehr wichtig ist, zum Beispiel bei mir ist das auch so ein kleines Problem gewesen, mit dem ich zu kämpfen habe, immer noch, man muss das System akzeptieren, mhm, wie das Ganze aufgebaut ist und seinen Weg in diesem System finden. Weil wenn du damit nicht klarkommst, dann bist du wie Don Quixote, du kämpfst gegen Windmühlen. Und das ist einfach ein Schwachsinn, das bringt nichts.
Aber das bedeutet ja schon, dass ich mir bewusst sein muss, dass ich auf der einen Seite relativ viele Freiheiten habe, dass ich das erstmal den Pflegedienst so gestalten kann, wie ich es möchte. Aber ich habe doch Rahmenbedingungen, wo ich vielleicht dann doch nicht so frei bin, aber die ich zumindest auch akzeptieren muss oder innerhalb dieser Rahmenbedingungen ich dann frei sein kann.
Genau.
Wenn du jetzt nochmal so auf den Charakterzug, also welche persönlichen Voraussetzungen brauche ich denn als Gründerin noch oder als Gründer? Vielleicht Charakter ist falsch gesagt, aber ja genau, welche persönlichen Voraussetzungen bräuchte ich denn noch? Also ich muss mir schon bewusst sein, dass es zeitintensiv ist vielleicht auch in der Anfangszeit. Was brauche ich noch
an persönlichen Voraussetzungen? Du musst auch jemand sein, der einfach auch die Pflegekraft immer noch im Hinterkopf hat. Also du musst Empathie haben, du musst Verständnis haben für die Menschen. Also du musst schon in dieser Hinsicht auch menschlich sein. Du darfst nicht der knallharte Geschäftsführer sein, wie, keine Ahnung, ich mache mal jetzt ein doofes Beispiel, diese Jeff Bezos oder Bill Gates. Die arbeiten nicht mit Menschen, die arbeiten mit Chips und Zahlen und was weiß ich mit was. Denen ist es egal, bin ich jetzt den ganzen Tag eingespult im Bett oder nicht? Und wenn ich als Geschäftsführer eines Pflegedienstes dastehe, dann muss ich auch diese Empathie haben und zeigen und sagen, okay, Leute, wir pflegen jetzt Herrn so und so auf die bestmögliche Art und Weise, die wir kennen, das Gelernte anwenden. Und wir nehmen uns auch Zeit für ihn. Ich darf nicht nur der Geschäftsführer sein. Also ich muss da, es ist eine schwere Aufgabe, wirklich. Man muss wie du selbst gesagt hast, man muss bestimmte Charakterzüge haben, um diese Aufgabe auf sich zu nehmen.
Und jetzt sind wir ja in einer, sag ich mal, etwas angespannten Situation in der Pflege oder auch in einer angespannten Zeitdimension. Wann lohnt es sich denn überhaupt, einen ambulanten Pflegedienst zu gründen? Und vielleicht auch nochmal die Frage, lohnt es sich im Moment überhaupt, einen Pflegedienst zu gründen?
Na gut, ich betone wieder, ich bin seit 2013 hier in Deutschland, aber durch die Gespräche mit anderen und durch die Ausbildung auch, habe ich irgendwie mitbekommen, dass das auch früher genauso war. Also ich sehe da keine großen Veränderungen. Die Politik gibt immer so Werbesprüche, es hat sich das geändert, es hat sich das geändert oder wir ändern das und das. Ich möchte nicht undankbar sein und auch nicht arrogant sein, um Gottes Willen. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier bin und dass ich das machen darf, was ich mache. Aber ich finde, manche Sachen sollte man hinterfragen und gucken, kann ich das noch verbessern? Mhm. Das heißt, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt für irgendetwas. Es ist egal. Ich hatte mein Geschäft in Serbien mitten im Krieg aufgemacht. Ich hab eine Spielothek gehabt, wo die NATO-Bomben auf uns fielen. Also von daher, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Du machst dein Ding, wann du bereit bist und wenn du denkst, okay, ich mache es jetzt. Klar sollte man sich beraten lassen von jemandem, der sehr fachlich ist im Bereich Finanzen und so weiter, der vielleicht sagt, okay, pass mal auf, jetzt ist tatsächlich nicht der Zeitpunkt, irgendwelche großen Investitionen zu machen. Mhm. Aber du brauchst auch nicht Hunderte von Tausenden von Euro, um einen Pflegedienst aufzumachen. Mhm. Von daher muss man da schon, also ja, man kann es jederzeit machen, wenn man bereit ist.
Ja, ich glaube, das ist total spannend zu sagen, man kann es jederzeit machen, wenn man bereit ist. Also auch so die intrinsische Motivation muss einfach, glaube ich, da sein und klar sein. Und dann ist es tatsächlich vielleicht egal, in welcher Zeit wir uns jetzt befinden. Ne? Also ja, total gut. Okay, und wenn ich jetzt die Entscheidung getroffen habe, also ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte jetzt einen ambulanten Pflegedienst gründen. Ich würde jetzt perspektivisch erstmal ziemlich analytisch da dran gehen und ich würde erstmal in meiner Region alles wahrscheinlich akribischst ausrecherchieren. Also ich würde gucken, gibt es ambulante Pflegedienste? Wie ist die perspektivische Erwartung? Wie ist die Zielgruppe überhaupt? Ist es eher Stadt? Ist es eher Land? Was habe ich überhaupt für eine Altersstruktur und Infrastruktur und Perspektiven? Weiß ich nicht, ich würde mich da wahrscheinlich schon verpuzzeln und dann entscheiden, es nicht zu machen. Hast du so eine Standortanalyse für dich gemacht oder wie hat das irgendwie deine Entscheidung beeinflusst? Oder war das auch vielleicht förderlich für die Gründung eines ambulanten Pflegedienstes?
Ja gut, ich muss sagen, ich hatte den etwas anderen Weg genommen. Ich war bei dem Unternehmen, wo ich angestellt war, hieß es, wir lösen den Pflegedienst auf.
Oh, okay. Mhm.
Und dann hieß es, willst du den übernehmen? Und das war halt ein Unternehmen, das kein Standardpflegedienst ist, sondern es war ein Franchise-Unternehmen, das bestimmte Standorte in ihrer Struktur als Pflegedienst führt und sucht sich dann Gesellschafter, die halt diesen bestimmten Standort entweder aufkaufen, übernehmen oder halt als Teamleiter leiten. Und ich hatte das halt, ich will nicht sagen, es war Unglück oder Glück, es war einfach diese Chance, die da war und da habe ich gesagt, okay, ich übernehme es. Und ich hatte wortwörtlich schon ein Gebiet, das ich übernommen habe, wo ich mir keine Sorgen machen musste für den Staat. Aber dieses Gebiet ist 35 Kilometer von dem Ort, wo ich lebe, entfernt. Und das ist schon damals eine große Anfahrt, bis du beim ersten Kunden bist. Das war ja damals kein Problem, weil, sage ich mal, der Sprit war in Ordnung, also die Preise, Spritpreise waren. Heutzutage ist das ein enormes Problem, weil du hast diese enormen Kosten, bis du überhaupt beim ersten Kunden bist.
Ja.
Und als ich mich dann entschieden habe, in Itzstein den Pflegedienst auszubauen und dann wortwörtlich einen eigenen Pflegedienst zu gründen, dann habe ich das gemacht, was du gesagt hast. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, um zu schauen, okay, wie groß ist denn das Itzsteiner Land, also das Gebiet, das du bedienen möchtest? Bis wohin willst du denn fahren? Das ist auch sehr wichtig, weil es ist wesentlich einfacher, 10 Kunden im Kern von einer Stadt zu bedienen, als irgendwie 10 Kunden, die in 5 unterschiedlichen Orten leben. Da muss man auch bedenken, okay, ich brauche mehr Zeit, die Kosten steigen und so weiter und so weiter. Und dann habe ich geguckt, ja, wie sieht es denn aus in Lichtenstein? Wie viele Pflegedienste sind denn vorhanden? Damals, zu dieser Zeit, gab es hier nur 2 Pflegedienste, die Diakonie und die ASB. Die ASB ist pleite gegangen, da hat sich eine riesengroße Marktlücke aufgemacht. Und das hat mir natürlich alles geholfen, diese Entscheidung zu treffen, okay, ich fange jetzt hier an in Lichtenstein und dann gucke ich mal weiter. Also ich würde jedem empfehlen, ich habe das auch in dem Video auf YouTube erwähnt, ich glaube, es sind 5 Tipps für die Selbstständigkeit, dass man wirklich diese Liste aufbaut und diese systematisch abarbeitet, um zu gucken, okay, lohnt es sich hier einen Pflegedienst aufzumachen? Natürlich mit der Berücksichtigung, was für einen Pflegedienst willst du denn gründen? Das ist sehr wichtig, weil es gibt Pflegedienste wie die Diakonie, die ungefähr 80 oder 100 Angestellte haben und bedienen 500 Kunden oder 1000 Kunden. Das sind jetzt fiktive Zahlen.
Ja.
Vielleicht will ich gar keinen riesengroßen Pflegedienst. Vielleicht will ich einen Pflegedienst mit 2 Mann und 20 Kunden. Vielleicht bin ich damit zufrieden. Das kann ich auch in einem lokalen Ort machen. Also in dem Ort, wo ich lebe, wo mich jeder kennt. Und jeder wird sagen, ah, guck mal, der Jura ist da, der ist eine Pflegekraft hier bei uns, der macht alle Leute hier. Ich bin damit zufrieden. Aber wenn du sagst, ich will einen großen Pflegedienst aufbauen mit 20 Angestellten und 200 Kunden, dann musst du schon richtige Analyse machen.
Aber die zweite Frage oder die eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, hast du dir auch Gedanken gemacht zu einem Schwerpunkt oder zu einer Nischenversorgung im Vorfeld? Weil das ist ja auch nochmal so in Richtung Intensiv oder spezielle Pflegedienste, die sich nur auf Wundversorgung spezialisiert haben. Also war das Thema für dich?
Nein, ich bin gelernter Altenpfleger, also Altenpflegefachkraft. Von daher Intensivpflege wäre auch nicht mein Ding. Ich habe das tatsächlich einmal ausprobiert, als ich bei dem ersten Arbeitgeber war nach meiner Ausbildung. Die hatten beides. Das ist der älteste Pflegedienst in Wiesbaden, private Pflegedienst. Die hatten eine ambulante Altenkrankenpflege und die hatten eine Intensivpflege. Und wir wurden ja hin und her geswitcht bei Bedarf. Und ich sollte bei einer Familie 12 Stunden Dienst machen. Das war mein Probetag mit einem Kollegen. Ich habe 3 Stunden ausgehalten. Und danach habe ich gesagt, gib mir irgendwas, ich will mir die Pulsadern aufschneiden. Ich halte das nicht mehr aus. Also mehr als 3 Stunden an einem Ort zu sitzen, das war für mich der Horror. Respekt für die, die es machen. Ich kann es nicht. Von daher habe ich mir direkt gesagt, okay, ich will den Pflegedienst in keiner Form einschränken. Das heißt, wir nehmen Behandlungspflege auf, in dem Sinne Wunden, Absaugen von Tracheostoma, Paxson und so weiter und so weiter. Wir machen die Standardkörperpflege und wir sind einer der seltenen Pflegedienste, die die Hauswirtschaft mitmachen. Und ich habe von vielen gehört, das machen wir nicht, das machen wir nicht, das machen wir nicht. Da habe ich mir gedacht, okay, warum wird es nicht gemacht? Und dann habe ich mir das ausgerechnet und habe gedacht, okay, ich möchte der Pflegedienst sein, der ein kleines Plus hat. Wir bieten unseren Kunden auch die Hauswirtschaft an. Und das war halt meine Entscheidung in dieser Hinsicht.
Ja, und wenn du nochmal guckst, so klassische Vor- und Nachteile eines selbstständigen Pflegedienstes, also das hatten wir vielleicht am Anfang auch schon so ein bisschen, klar, es ist sehr selbstbestimmt, aber kannst du vielleicht einfach nochmal so deine 5 oder deine 3 Top-Vor- und Top 3 Nachteile beschreiben?
Meine Top-Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit in der ambulanten Pflege. Oh Gott. Die Top-Vorteile sind, es ist dein Ding. Das ist der größte Vorteil. Das zweite ist halt, was ist noch ein Vorteil von der ganzen Geschichte? Der Vorteil ist halt, du hast keinen Chef, keine Arbeitszeit. Du gestaltest alles so, wie du es gerne haben möchtest. Und es ist ein großer Unterschied zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Wenn du selbstständig bist, gibst du 150%. Und als Arbeitnehmer machst du das nie. Ganz ehrlich gesagt. Und die größten Nachteile, du bist dauerhaft am Arbeiten, bis das Ding irgendwann mal richtig läuft. Das heißt, du hast keine Freizeit, du hast keine Sekunde Ruhe, du bist nachts am Grübeln und am Denken, was kann ich morgen früh machen? Und du bist verdammt, verdammt traurig, wenn der Tag um 11 Uhr zu Ende geht und du guckst auf deine To-Do-Liste, da sind noch 20 Sachen, die du noch nicht gemacht hast. Das ist halt der große Nachteil. Der zweite große Nachteil ist die Abrechnung mit den Krankenkassen, das komplette bürokratische Wesen in der Pflege, Verordnungen und noch ein großer Nachteil ist halt die Zusammenarbeit mit Ärzten und ja, ich halte meine Klappe.
Ich glaube, da sprichst du doch einigen, die das jetzt hören, aus der Seele. Die Kommunikation mit den Ärzten und vor allem mit den niedergelassenen Ärzten ist manchmal auch sehr kreativ und speziell. Das war noch ganz kurz.
Oh ja, oh ja. Kreativ ist ein gutes Wort.
Vielleicht eine Zwischenfrage noch. Aus deiner Erfahrung heraus, wie lange dauert das denn ungefähr, diese Anfangsphase, die so wirklich stressig ist? Oder sagst du, das ist als Geschäftsführer oder als Inhaber eines ambulanten Pflegedienstes, habe ich eigentlich immer im Bewusstsein, dass ich immer ansprechbar bin, dass ich mich immer um alles kümmere, dass es ja mein eigenes Ding ist? Oder kannst du sagen, okay, nach 3 Jahren, nach 5 Jahren wird es ein bisschen ruhiger?
Also aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin ja als komplett alleinstehender Pflegedienst erst seit März auf dem Markt diesen Jahres. Mhm. Das sind jetzt 6 Monate. Und in diesen 6 Monaten, ich habe keine einzige Sekunde frei gehabt. Also das Einzige, wo ich frei hatte, war die Pflegemesse. Das war ein Wunder, dass ich dahin konnte. Wäre ich nicht eingeladen von den Mädels, wäre ich auch nicht erschienen. Das war für mich einfach... Ich hatte seit 3 Jahren keinen Urlaub. Mhm. Ich hatte seit 3 Jahren keinen freien Tag. Die meiste Zeit fahre ich Doppeldienste, bin im Büro zwischenzeitlich und so weiter und so weiter. Klar ist es nicht bei jedem so. Vielleicht hat jemand im Vorfeld 3 Leute, die er organisiert hat, bevor er überhaupt den Pflegedienst gegründet hat. Und fängt das in einem total anderen Rhythmus an. Bei mir war es halt, ich habe angefangen, der eine Mitarbeiter hat nicht mitgezogen, ist gegangen. Automatisch fällt die ganze Tour dieses Mitarbeiters auf dich plus das Büro. Dann stellst du jemanden ein, der das Büro machen möchte, sollte. Der hat keinen Bock drauf, der hat die Qualifikation, aber der hat absolut ja, schönes, gutes Geld, aber was muss ich denn machen oder warum soll ich das machen? Warum muss ich mir Mühe geben? Und so weiter und so weiter. Ich will nicht sagen, ich hatte Pech. Es ist einfach so, du triffst eine Entscheidung und guckst, was du damit machen kannst. Und wirklich gutes Personal zu finden heutzutage ist extrem schwer. Ja. Von daher, also ich hatte auch eine Patientin, die ich vor kurzem gepflegt habe, die war auch selbstständig, wortwörtlich bis zur Erkrankung. Die hat mir gesagt, es sind die ersten 3 Jahre so bei mir gewesen. Ich hatte keine Ruhe, ich hatte keine Freizeit, ich hatte nichts. Nach 3 Jahren fing es an. Dann war das Ding stabil und lief. Und ich hoffe, dass ich auch nach 3 Jahren sagen kann, okay, das Ding ist stabil, es läuft. Langsam kommt das Team zusammen, langsam kommen die Abläufe, langsam finde ich alles, was neu für mich ist, weil, wie gesagt, du kennst die Abläufe als Pflegekraft. Aber wenn du Inhaber bist, dann kommen noch 1000 andere Sachen. Und das Schlimmste in dieser ganzen Geschichte sind die 1000 E-Mails, die jeden Tag antanzen. Du hast keine Zeit, die durchzulesen. Du musst darauf antworten oder irgendwie reagieren. Und dann kommt irgendwo, ja, wir haben sie vor 3 Wochen angeschrieben. Ich so, oh, wer sind sie? Und das ist halt so. Ich denke, das ist die Phase. Und keine Ahnung, also die 6 Monate jetzt, die bei mir so sind, wie sie sind, ich hoffe, dass bis Ende des Jahres sich das ändern wird. Dass das dann glatt laufen wird.
Ja, dann auf jeden Fall, wir bleiben am Ball. Die nächsten 3 Jahre werden wir dich quasi haben und auch immer in Kontakt stehen. Und vielleicht noch eine Frage zum Schluss in dieser Entscheidungsfindungsphase, wenn wir jetzt dabei sind, einen ambulanten Pflegedienst zu gründen. Die Tariftreue-Regelung ist jetzt ja ganz aktuell, ganz brandaktuell. Was würdest du sagen, hat das Auswirkungen auf die Entscheidung der Gründung eines ambulanten Pflegedienstes?
Ach, was soll ich sagen? Also ich denke, dass die Einführung dieser Tariftreueregelung wieder ein, das ist meine persönliche Meinung, ein politischer Akt war, um irgendwie den Pflegeberuf lukrativ zu machen. Und der Ansatz aus meiner Sicht ist falsch, weil ich kenne viele private Pflegedienste, die vor dieser Tarifregelung besser bezahlt haben, als die Tarifregelung in den Pflegeheimen war. Ich meine, das hat mit dem nichts zu tun, was die erreichen wollten. Die Tarifregelung ist ja nicht verpflichtend. Du musst ja nicht einen Tarif annehmen, sondern du kannst tarifähnliche Konditionen in deinen Pflegedienst einführen und dann passt es auch. Das heißt, du musst im Durchschnitt diese Zahlen erreichen, die dir vorgegeben sind. Und ich meine, es sind mittlerweile, glaube ich, um die 22 Euro der Stundensatz für eine Pflegefachkraft. Ich lache drüber, diesen Stundensatz hatte ich schon vorher, also für meine Pflegekräfte. Von daher also, finde ich das. Aber gut, es ist ein Versuch der Politik irgendwie, aus meiner Sicht, das alles lukrativer zu machen. Ich würde sagen, nein, also diese Tarifentscheidung ist kein Minus für eine Gründung und man sollte davor nicht Angst haben. Man muss sich da einfach mal gut durchlesen und sich ein Bild schaffen, okay, will ich tatsächlich diesen Tarif übernehmen und mich verpflichten, dann direkt am Anfang auch irgendwie Weihnachtsgeld auszuzahlen, Urlaubsgeld auszuzahlen und so weiter. Muss ich nicht. Ich nehme einfach diese tarifähnliche Kondition. Es ist wichtig, dass meine Leute gut bezahlt sind. Und im Laufe der Zeit kann ich ja immer aufstocken, wenn das funktioniert. Ja. Das ist ja kein Problem.
Ja. Okay, spannender Ansatz. Also wir nehmen mit, dass die Entscheidungsfindung eine wohlüberlegte sein muss, aber trotzdem auch, wenn man sein Ding machen möchte und wenn man auch der Typ dazu ist, dass es eigentlich kein Problem ist und dass man das auf jeden Fall auch machen soll, jenseits der politischen Situation oder auch der Zeit, in der wir uns befinden, auch der Tariftreueregelung. Und deswegen freue ich mich total, wenn wir uns nächsten Freitag wieder treffen, um einfach jetzt auch nochmal darüber zu sprechen, wenn denn die Entscheidung gefallen ist und ich jetzt wirklich am Gründen bin, welche Voraussetzungen ich denn da brauche oder was ich denn überhaupt brauche, um jetzt dann wirklich auch an den Start zu gehen. Von daher, Jura, ganz, ganz vielen lieben Dank heute für das Gespräch und dann würde ich sagen, bis nächsten Freitag.
Gerne, ich danke dir auch. Ich freue mich auch auf den kommenden Freitag. Danke.
Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdaten.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter pflegefaktisch@medifoxdaten.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Powered by MediFox Dahn.